Auch von meiner Seite her, herzlich willkommen. Haben wir überlegt, in welcher Sprache soll ich heute predigen? Deutsch oder Deutsch? Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Es hat ja vor kurzem eine konsultative Abstimmung gegeben über diese Frage. Und ich werde das Resultat ein bisschen berücksichtigen. Es ist etwa 50-50% ausgefallen. Jetzt könnt ihr ja bis um 10 Uhr predigen. Und nach, also auf Schweizerdeutsch, nachher umstellen auf Hochdeutsch. Oder ich könnte nach jedem Satz wechseln, aber ich mache es so, ich habe das letzte Mal auf Schweizerdeutsch predigt, heute ist Hochdeutsch dran. Und es ist mir auch schon gewunken worden von jemandem, der glaube ich froh wäre. Ja. Ich lese den Predigttext, der steht in Lukas 18. Lukas Evangelium, Kapitel 18. Wer mitlesen darf gerne nachschlagen, die Bibel aufschlagen dazu. Dort steht, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden. Wir haben eben gelesen, dass Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt hat. Man nennt dieses Gleichnis das Gleichnis vom ungerechten Richter oder das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe oder das Gleichnis vom Richter und der Witwe. Vielleicht gibt es noch weitere Bezeichnungen. Ich habe vor kurzem die Aussage gehört, dass dieses Gleichnis vielleicht das am häufigsten falsch verstandene Gleichnis sei. Und das hat mich neugierig gemacht. Das macht vielleicht auch Sie neugierig. Ja, wie ist es denn zu verstehen? Wichtig, sicher einmal zu schauen, was sagt denn der Autor des Lukas-Evangeliums selber, ganz am Anfang, bevor er dieses Gleichnis wiedergibt dazu. Der Arzt Lukas sagt hier im Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Also Jesus wollte zum Gebet motivieren, dass sie alle Zeit beten, was aber nicht so zu verstehen ist, dass wir jetzt 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag in jedem Moment beten müssten. Das geht ja auch gar nicht. Nein, es ist anders gemeint, dass wir zu jeder Zeit, also in jeder Lebenslage, auch gerade dann, wenn es uns nicht darum ist, beten können, beten sollen. Jesus will uns auch heute ermutigen, auch uns, die wir manchmal gerade beim Gebet denken, bringt es das? Wir sind vielleicht müde zu beten, mutlos. Aber gerade deshalb hat Jesus dieses Gleichnis erzählt, dass wir immer wieder beten. Jesus wollte zum Gebet ermutigen. Wie hat er das getan? Indem er eben genau dieses Gleichnis erzählt hat, indem er Gott mit einem Richter verglich. Da steht im Vers 2 am Anfang, es war ein Richter in einer Stadt. Jesus verglich. Er verwendete etwas, was seine Zuhörer, die Jünger, gekannt haben aus ihrem Alltag. Das war ihnen bekannt. Er wollte mit dem, was sie eben gekannt haben, etwas veranschaulichen, eine geistliche Wahrheit erklären. Das macht ein Gleichnis aus, das verglichen wird. Aber hier, gerade bei diesem Gleichnis, kann man einen großen Fehler machen, nämlich, dass man diesen Richter gleichsetzt mit Gott. Und das kann nicht so gemeint sein. Die Pointe, der springende Punkt bei diesem Gleichnis ist nämlich, dass zwar verglichen wird, dass aber Gott eben gerade ganz anders ist als dieser Richter. Wie komme ich zu dieser Feststellung? Vers 2 nochmals. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete. Dieser Richter, der hatte keine Gottesfurcht. Wollte der so leben, wie Gott will? Nein. Der wollte sich nicht nach den Geboten Gottes richten. Der hat sich nicht verantwortlich gefühlt, vor Gott so zu leben, wie es Gott gefällt. Und schon das passt ja schlecht zu Gott. Dann ebenfalls in Vers 2. Der sich vor keinem Menschen scheute. Dieser Richter, der lässt sich von niemandem beeindrucken. Nicht einmal dann, wenn jemand im Recht ist. Und auch das passt natürlich schlecht zu Gott. Dann die Verse 3 und 4a. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Der Richter will nicht helfen. Und später aber, wir haben es schon gelesen, will er plötzlich. Aber das verrät uns doch, er konnte eigentlich schon von Anfang an, wollte nur nicht. Und das verrät uns auch, diese Witwe, die war von Anfang an im Recht. Ist es denn nicht selbstverständlich, dass ein Richter sich einsetzt für diejenigen, die im Recht sind? Doch, also für uns hier in der Schweiz sicher schon, wo wir in einem Rechtsstaat leben, wo der ziemlich gut doch funktioniert. Aber damals, zur Zeit Jesu im Land Israel, da war das nicht ganz selbstverständlich. Und die Jünger, die Zuhörer Jesu, die kannten genau diese Situation, dass das nicht selbstverständlich ist. Sie wussten auch darum, dass die Witwen in der damaligen Gesellschaft eine sehr schlechte Stellung hatten, besonders schwach waren. Weshalb sollte der Richter ihr helfen wollen? Wenn sie doch so schwach ist, weshalb auf sie eingehen, auf ihr Anliegen, bringt ihm ja nichts. Vielleicht hat er gehofft, sie würde ihm dann mal plötzlich etwas Geld zustecken. Ja, dann vielleicht. Sie kam zu ihm, lesen wir im Vers 3. Eigentlich könnte man ersetzen, sie kam immer wieder zu ihm. Im griechischen Grundtext wird nämlich der Imperfekt verwendet. Und das bedeutet im Griechischen immer wieder. Immer wieder wird etwas getan. Wenn sie nur einmal gekommen wäre zum Richter, dann würde der Aorist stehen. Das ist eine spezielle griechische Grammatikform, die wir nicht kennen. Hier aber eben imperfekt. Das heißt aber auch, weil der Richter ja nicht helfen wollte, rannte sie immer wieder an bei ihm. Und vielleicht kennen Sie das auch, oder kennst du das auch. Sie haben vielleicht auch schon auf irgendeine Abklärung gewartet von einem Amt oder von einer Personalabteilung Ihrer Firma. Sie haben auf eine Antwort gewartet Ihres Chefs und sie ist einfach lange, sehr lange nicht gekommen. Man hat sie zappeln lassen. Etwas sehr Unangenehmes. Wir haben Freunde, meine Frau und ich, die haben beinahe jahrelang mit einer großen Versicherungsgesellschaft um Versicherungsleistungen gekämpft. Und diese Versicherungsgesellschaft hat ihnen sogar bestätigt, dass sie ihnen Zehntausende von Franken überweisen würden, und sie haben es nicht gemacht. Sehr unangenehm, sehr schwierig, diese Situation. Und so ist es auch für diese arme und schwache Witwe sehr zermürbend, was sie da durchmacht mit diesem Richter. Sie fühlt sich betrogen. Dieser Richter, der will einfach nicht. Der könnte, der wüsste auch, dass sie wäre im Recht, aber der will einfach nicht. Und dann steht in Vers 4b und 5, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Also die Witwe macht ihm Mühe. Ich stelle mir vor, wie er sich über sie ärgert. Zunehmend ärgert, jetzt kommt die schon wieder. Jetzt kommt die schon wieder. Am Schluss hilft er ihr zwar, aber nicht etwa wegen ihr. Sie ist ihm egal. Nein, wegen sich selber. Er will in Ruhe gelassen werden. Er will nicht, heißt es da im Text, dass er von ihr sogar noch tätlich angegriffen wird. Und Jesus sagt dann dazu in Vers 7, Gott aber. Das Wörtchen Gott bestätigt uns, es geht um einen Vergleich, Gott. Vorher war die Rede vom Richter, jetzt Gott. Und dann das Wörtchen aber, das zeigt uns ja auch, es geht um einen Gegensatz. Gott aber, er ist anders, ganz anders. Etwas, was ja eigentlich schon ab Vers 2 offensichtlich war und endgültig klar wird es in dem, dass wir in Vers 6 lesen können, wie Jesus diesen Richter bezeichnet, nämlich als ungerechten Richter. Gott ist also ganz anders als der Richter. Gott ist kein Mensch, egal. Ob reich oder nicht, ob gesund oder nicht, ob wir gehen können oder im Rollstuhl sitzen oder ob wir vor den Menschen etwas gelten oder nicht, Gott sind wir mit unseren Anliegen nicht gleichgültig. Und wenn uns Unrecht getan wurde, Gott hat es gesehen. Und bei ihm ist es selbstverständlich, dass er auf der Seite derjenigen steht, die im Recht sind. Und bei ihm brauchen wir nicht zu befürchten, dass er uns zappeln lässt oder sogar betrügt. Und Gott machen wir nie Mühe, wenn wir schon wieder zu ihm kommen mit einem Anliegen, wenn wir zu ihm beten. Dann sagt er nie oder denkt er nie, schon wieder der, schon wieder die. Vers 6. Der Herr absprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Hört, weshalb sagt Jesus, hört? Weil nämlich etwas Überraschendes kommt in dieser Geschichte. Etwas, was nicht erwartet werden kann. Dass nämlich der Richter plötzlich doch will. Plötzlich doch sagt, doch, ich will dir Recht verschaffen. Ganz anders ist es bei Gott. Bei ihm müssen wir nicht auf eine Überraschung warten. Müssen wir nicht darauf hoffen, dass wir ihm plötzlich nicht mehr egal wären. Gott ist gut, deshalb sind wir ihm nicht gleichgültig. Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist zuverlässig, Gott ist gerecht. Und das motiviert mich dazu, immer wieder zu ihm zu gehen. Die Bibel nennt das Beten. Ich bin so froh, haben wir einen Gott, zu dem wir beten können. Mit dem wir über alles sprechen können, über all unsere alle Angelegenheiten, die täglichen Herausforderungen. Beispielsweise eine Mutter, die immer wieder mal ein bedrückendes Angstgefühl hat, wenn die Kinder auf dem Schulweg sind. Sie kann beten um Bewahrung für die Kinder. Oder wenn es bei der Arbeit Schwierigkeiten gibt im Team. Ich kann beten für die Arbeitskollegen, die es mir schwer machen. Ich kann auch beten für mich, dass ich mich weise verhalte im Umgang mit den anderen. Oder der Schüler vor der nächsten Prüfung kann beten um Gelassenheit, um Weisheit, dass es gelingt, dass es eine gute Note gibt. Wir haben also gesehen, Gott ist ganz anders. Und weil es so ist, weil er so ist, wie er ist eben gut und gerecht, motiviert das zum Gebet. Ich komme zu einem nächsten Grund, der zum Beten ermutigt. Nämlich, wir haben bei Gott ein Zugangsrecht. Wir haben bei Gott ein Zugangsrecht, was man von dieser Witwe ja nicht wirklich sagen kann. Ich stelle mir so vor, wie sie vermutlich immer wieder versucht, zu diesem Richter durchzukommen, was aber sicher nicht einfach ist. Sie muss einen guten Augenblick erwischen. Möglicherweise gibt es Gerichtsdiener, sie muss an denen vorbeikommen. Es wird sicher auch immer wie schwieriger, weil er hat es ja immer wieder abgewiesen und ich stelle mir vor, dass er die Tür gar nicht aufmacht oder vielleicht seinen Leuten sagt, schickt die wieder weg, lasst die ja nicht durch. Die Tür ist zu. Sie kommt nicht durch. Ich war vorgestern in einem Restaurant, da gab es eine Türe zur Küche hin. Und auf der Türe war so ein A4-Blatt aufgeklebt, da stand kein Zutritt. Ja, was machen wir denn, wenn wir ein Anliegen haben an den Kellner? Aber der ist eben gerade durch diese Türe verschwunden, ist in der Küche und kommt nicht mehr zurück. Und die längste Zeit kommt er nicht zurück. Ja, was machen wir da? Warten, bis er endlich rauskommt. Und wenn er dann endlich kommt, dann ist zu befürchten, dass er beide Hände voll hat. In beiden Händen hat er einen Teller. Und was sagt er? Ich komme gleich. Kennen wir aus einem Besuch von Restaurants. Aber dann kann es ja auch sein, und das kennen wir vielleicht auch, dass er uns vergisst. Und wir warten wieder und wieder und wieder. Die Auserwählten aber haben freien Zutritt zu Gott. Es gibt kein Schild, was draufstehen würde, kein Zutritt. Die Auserwählten, ein Wort, das hier gebraucht wird, das sind diejenigen, die dann an Jesus Christus glauben, wenn er wiederkommt. Oder die an ihn geglaubt haben, wenn er wiederkommt. Ich möchte hier nicht genauer auf dieses Thema oder auf dieses Wort eingehen, weil das ist hier ja nicht das Thema im Gleichnis. Im Gleichnis geht es ja ums Gebet, nur so viel. Gott ruft alle Menschen. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus für die ganze Welt, für alle Menschen in dieser Welt geschickt. Und Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Was aber auf der anderen Seite nicht heißt, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist leider nicht so. Es gibt sehr viele Menschen, die dieses Heil, dieses Rettungsangebot, das besteht in Jesus Christus, leider nicht annehmen. Es gibt also keine Allversöhnung. Keine. Aber alle Menschen können zu Gott kommen, wenn sie nur möchten. Und das heißt auch, dass alle Menschen zu Gott beten können, auch bevor sie sich bekehrt haben zu ihm. Allerdings gibt es in Gottes Gegenwart keinen Platz für Sünde und Schuld. Es ist völlig falsch zu meinen, Sünde sei etwas Harmloses. Jesaja 59, Vers 2 lese ich dazu vor. Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Schuld, wenn wir zu Gott kommen wollen, muss weggeräumt werden. Kann auch weggeräumt werden, weil dazu ist der Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben, zur Sühnung unserer Sünden. Wie es heißt in 1. Johannes 2, Vers 2, heißt es von ihm, von Jesus Christus, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, Jesus Christus ist derjenige, der sich an unserer Stelle geopfert hat, der die Schuld und die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Er hat sie dort getragen, damit wir leben können, ewig leben können sogar. Zu unserer Rettung, zu unserem Heil hat er das getan. Und das gilt für uns, dass wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und wenn uns eine Schuld drückt, wir haben die Möglichkeit, sie zum Kreuz zu bringen, zu Jesus zu bringen und ihn um Vergebung zu bitten. Und in ihm haben wir einen Beistand, wie es auch heißt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1b. Wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten, und dann wieder den Vers 2, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und wer dies zum ersten Mal tut, wer erkennt, dass er oder sie bisher ohne Gott gelebt hat, das aber jetzt nicht mehr möchte und auch erkennt, wie viel Schuld, dass er oder sie auf sich geladen hat bisher und diese Schuld zu Jesus bringt und sagt, bitte vergib mir. Und ich will jetzt dir nachfolgen, du sollst mein Erlöser und auch mein Herr sein. Der oder die wird ein Kind Gottes. Und wenn ein solches Gotteskind seine Schuld immer wieder bekennt, ja, wenn auch wir, die wir vielleicht schon seit Jahren in der Nachfolge Jesu stehen, sündigen, das geschieht uns ja leider auch, und dann aber unsere Sünde bekennen, dann wird der Zugang zu Gott und bleibt der Zugang zu Gott ganz, ganz frei. Nutzen wir doch dieses gewaltige Zugangsrecht, das wir haben zu Gott. Es ist extrem wertvoll. Denn Gott ist derjenige, der uns helfen will und helfen kann. Er ist derjenige, der immer Zeit hat. Bei ihm müssen wir nicht auf einen guten Augenblick warten, wie beim Kellner, dass er endlich wieder mal aus der Küche rauskommt. Und dann nicht gerade sagt, ich komme gerade, und dann kommt er doch nie oder lange nicht. Nein, bei Gott ist es anders. Bei ihm haben wir immer Zugang. Und Gott ist auch nicht launisch, so wie der Richter, der mal will und dann mal nicht will. Nein, Gott ist nicht so. Und Gott ärgert sich auch ganz bestimmt nicht, wenn wir zu ihm kommen. Im Gegenteil, Gott freut sich. Und wir brauchen Gott auch nicht Mühe zu machen, damit er tut, was wir wollen. Das ist auch noch ein Punkt, wo dieses Gleichnis gerne mal falsch verstanden wird, dass wir denken, wir müssten diese Witwe auch nachahmen. Aber das wäre falsch. Es gibt nicht ein Wenn-Dann bei Gott. Bei Gott ist es nicht wie bei einem Automaten. Wenn ich eine Münze reinlasse, dann geschieht etwas ganz Bestimmtes. Nämlich das, was ich eigentlich gerne möchte. Wir würden das Gleichnis falsch verstehen, wenn wir meinten, wir müssten nur lange genug beten, stürmen, wie diese Witwe bei Gott. Dann würden wir erhalten, was wir denken, dass wir es brauchen. Oder das Denken, je mehr und je intensiver wir beten, desto wahrscheinlicher ist es, dass Gott unsere Gebete erhört. Das ist religiöses Denken. Es geht im Gleichnis nicht darum, die Witwe nachzuahmen, sondern vielmehr darum zu verstehen, dass es bei uns und Gott eben gerade ganz anders ist als bei der Witwe und dem Richter. Die Witwe hatte Mühe, durchzukommen zum Richter. Wir aber haben freien Zugang zu Gott. Das motiviert doch zum Gebet, oder? Wir kommen zu einem letzten Grund, der uns zum Gebet bewegt. Nämlich, dass sich Gott um unsere Anliegen kümmert. Wir können darauf vertrauen. Dazu die Verse 7 und 8, die ich nochmals lesen will, aus Lukas 18. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Der Sohn des Menschen, das ist Jesus Christus. Und er spricht davon, wenn er kommt, im Vers 8. Also Jesus redet davon, dass er wiederkommen wird. Advent, Jesus kommt wieder. Es gibt einen Tag, der liegt noch in der Zukunft, da werden wir ihn sehen, da wird er sichtbar erscheinen. Davon ist übrigens auch im vorangehenden Kapitel die Rede. Ich glaube, es ist noch wichtig, auch den Zusammenhang unseres Gleichnisses uns anzuschauen. Und den finden wir natürlich gerade im vorherigen Kapitel, Lukas 17. Da ist zum Beispiel in Vers 24 die Rede von diesem Tag, wie der sein wird. Wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel. So wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber gibt es noch eine Zwischenzeit. Eine Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu. Jesus ist ja vor den Augen der Jünger aufgefahren in den Himmel, in einer Wolke. Und auf der anderen Seite, das liegt eben noch in der Zukunft, das eine in der Vergangenheit, das andere in der Zukunft, Jesus kommt wieder und wir werden alle ihn sehen, wie er da kommt auf den Wolken. Und jetzt leben wir noch in dieser Zeit dazwischen. Und ebenfalls in diesem wichtigen Kapitel vorher, der uns den Zusammenhang zeigt, Kapitel 17, da kündigt nämlich Jesus seinen Nachfolgern für diese Zwischenzeit an, dass sie auch schwere Zeiten erleben werden. Lukas 17, Vers 22. Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. In diesem Zeitabschnitt befinden wir uns heute noch. Es ist eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Hoffens, auch eine Zeit der Gnade, wo Menschen noch die Möglichkeit haben, umzukehren, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet zu werden. Es ist auch eine Zeit, in welcher wir als Gemeinde noch eine Aufgabe haben, nämlich den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Und weil dies alles mit einem geistlichen Kampf verbunden ist, gibt es in dieser Zwischenzeit auch Schwierigkeiten. Es ist eine Periode der Schwierigkeiten, ja sogar des Leidens. Christen erleiden immer wieder Unrecht wegen ihres Glaubens. Ja, wir bringen ja eine gute Botschaft. Es ist eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Liebe. Und trotzdem werden wir abgelehnt. Es ist nicht recht. Aber es ist die Realität. Und deshalb spricht Jesus im Gleichnis davon, im Vers 7, von diesen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Jesus hat vorausgesehen, dass die Gemeinde, die es jetzt ja schon seit 2000 Jahren gibt, dass sie viel Leid und Unrecht wird ertragen müssen. Und dann Vers 8b, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Seit 2000 Jahren wartet die Gemeinde Jesu auf das Wiederkommen Jesu. Und das kann müde machen. Das kann dazu führen, dass wir ermatten, dass wir vielleicht sogar aufhören zu beten. Es besteht die Gefahr, dass wir denken, wir beten umsonst. Besonders dann ist das der Fall, wenn es uns schlecht geht. Dass wir dann meinen, das bringt ja doch nichts. Aber genau aus diesem Grund hat Jesus dieses Gleichnis erzählt, Vers 1 eben. Damit wir eben gerade nicht aufhören zu beten. Als Einzelne nicht, auch als Gemeinde nicht. Vers 7a. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Es ist eine rhetorische Frage und die erwartete Antwort ist, doch, er wird es tun. Gott wird fürs Recht seiner Kinder sorgen. Gott ist einer, der sich kümmert um seine Kinder. Er will helfen. Er ist eben anders als der Richter. sollte er es bei ihnen lange hinziehen? In Vers 7b. Eine nächste rhetorische Frage. Und wieder ist da die erwartete Antwort: Nein, Gott zieht es nicht lange hin. Und auch hier ist er wieder anders als der Richter, der die Witwe hat zappen lassen. Gott hilft. Gott hilft auch dann, wenn wir es nicht so wahrnehmen. Wir denken oft, Gott müsste jetzt gerade eingreifen in unsere Situation. Oder wir denken, Gott müsste doch jetzt wiederkommen. Wir warten schon so lange. Und es ist so viel Unrecht auf dieser Erde. Gott müsste doch jetzt wiederkommen. Gott hat aber eine andere Zeit als wir. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. 2. Petrus 3. Und manchmal müssen wir auf Gottes Hilfe warten. So wie Kinder auf Weihnachten warten müssen und den Adventskalender zur Hilfe haben. So müssen auch wir oftmal auf Gottes Hilfe warten. Die NGÜ, also die neue Genfer Übersetzung, übersetzt hier mit: Wird er sie etwa warten lassen? Ich finde das nicht ganz optimal übersetzt, weil die erwartete Antwort ist ja, nein, er wird sie nicht warten lassen. Aber ich glaube nicht, dass das so kann gemeint sein, weil unsere Erfahrung ist doch, ja, dass er uns immer wieder mal auf eine Antwort oder Hilfe hat warten lassen. Und eben, wir wissen es ja auch, dass Gott seine Gemeinde schon lange auf seine Wiederkunft warten lässt. Also für uns, in unserem Zeitgefühl ist es lange, für ihn ist es was anderes. Und trotzdem kann man, ja, kann er doch jetzt hier nicht sagen, dass er uns nicht warten lässt. Da würde er sich widersprechen. Ich würde das auch vom griechischen Grundtext her, ich glaube, das ist so möglich, noch ein Wörtchen einfügen, nämlich übermäßig. Lässt Gott uns übermäßig warten? Lässt er uns zu lange warten? Ich denke, das ist gemeint. Gott lässt uns nicht zu lange warten. Er lässt uns nicht zappeln. Wenn er uns warten lässt, und das gibt es immer wieder mal, dann soll es so sein. Dann ist es gut so. Darauf können wir vertrauen. Gott, wenn er uns warten lässt, ist ein vertrauenswürdiger Gott. Wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Was wird Jesus Christus antreffen, wenn er wiederkommt? Glauben? Vertrauen bei denen, die sich seine Jünger nennen? Wer auf Gott vertraut, der betet. Wer auf Gott vertraut, der betet. Jesu Gemeinde, die darauf wartet, dass ihr Herr wiederkommt, betet. Sie betet, weil sie weiß, dass Jesus Christus Gerechtigkeit bringen wird. Und spätestens dann wird alle Ungerechtigkeit ans Licht kommen. Und das ist auch ein Trost, dass wir einen gerechten Gott haben, der gerecht richten wird eines Tages. Und Jesu Gemeinde betet, weil sie darauf vertraut, dass sich ihr Herr um sie kümmert und dass der Herr Jesus auch hilft bei der Ausführung des Missionsauftrags. Eine Gemeinde, die auf Gott vertraut, ist eine betende Gemeinde. Da beten die einzelnen Glieder für sich allein, zusammen in den Ehen, in den Familien, mit Freunden, mit dem Besuch, im Gemeindegebet. Wir beten, weil wir vertrauen. Wir beten nicht, um bei Gott etwas zu erreichen, sondern weil wir auf Gott vertrauen. Oder um es umgekehrt zu sagen, anders zu formulieren, weil wir vertrauen, dass Gott und gerecht ist, nützen wir unser Zugangsrecht. Ich möchte zum Schluss kommen und die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Jesus ermutigt mit diesem Gleichnis zum Gebet. Er tut es, indem er Gott mit einem Richter vergleicht. Und die Pointe dabei ist, Gott ist eben ganz anders als dieser ungerechte Richter. Gott ist gut und gerecht und zuverlässig und vertrauenswürdig. Deshalb beten wir. Dann die Witwe, die hatte es schwer, zum Richter zu gelangen. Auch wir treffen manchmal in unserem Alltag auf Schild, da steht kein Zutritt oder Zutritt verboten. Bei Gott ist dies völlig anders. Bei ihm ist unser Zutritt sogar erwünscht. Herzlich willkommen gilt bei ihm. Und wir leben in dieser Zwischenzeit zwischen seiner Himmelfahrt, zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft. Und in dieser Zwischenzeit haben Christen immer wieder mal Grund, dafür zu Gott zu schreien. Er lässt uns aber nie übermäßig lange warten. Er ist kein Gott, der uns zappeln lässt. Gott ist nicht gemein, Gott ist gut. Und was wird Jesus Christus antreffen, wenn er wiederkommt? Christen, die vertrauen? Wenn ja, dann werden sie beten. Denn wer auf Gott vertraut, der betet. Amen. Und so möchte ich das jetzt auch gerade tun, beten. Herr Jesus Christus, wir sind froh, haben wir die Möglichkeit zu beten. Es ist ein Zugangsrecht, das wir haben. Und ja, wir nutzen es eigentlich immer wieder zu wenig. Aber danke, freust dich, wenn wir kommen. Und danke, interessierst du überhaupt auch für unser Leben? Sind wir dir nicht egal? Und bist du nie gemein zu uns? Ja, manchmal sind wir versucht, das zu denken, wenn es schwierig ist in unserem Leben. Aber Herr, hilf, dass wir in der Beziehung zu dir noch mehr verstehen, wie gut dass du bist. Dass sich unsere Beziehung vertäuft, dass es noch mehr eine Vertrauensbeziehung werden darf und dass sich das auch darf positiv auswirken. Ja, und dass es auch darf Kreise ziehen. Dass wir auch dürfen Leute sein, die andere dazu ermutigen und anstecken, auch den Zugang zu dir doch zu nutzen, dass wir zusammen beten. Ja, ein gemeinsames Gebet ist auch immer wieder eine Ermutigung. So lohnt es doch als Ermutigte und als Vertrauende auch wiederum andere zum Vertrauen anstecken. Oh, hilf, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir ja jetzt auch gerade die Möglichkeit haben, dich zu preisen in diesem Gottesdienst, auf dich zu hören, aber auch dir Lieder zu singen und dich zu ehren und dich eben auch in so einem Gebet anzusprechen. Herzlichen Dank. Amen.